Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Nachdem wir in diesem Podcast vor 2 Wochen Ben Sufiani zu Vibe Coding zu Gast hatten, geht es mit Björn Schotte zum Thema AI weiter. Tim diskutiert mit ihm den Einfluss von AI auf Produktentwicklung.
Wir bleiben weiterhin nah an den AI-Themen. Gerade in einer der letzten Folgen hatten wir das Thema Vibe Coding und die Frage, wie relevant Vibe Coding für die Produktentwicklung ist. Wenn ihr die Folge mit Ben Sufiani noch nicht gehört habt, dann macht es jetzt vielleicht nochmal oder gleich. Wir können heute sehr gut anschließen und das Thema meiner Ansicht nach sogar noch einen Schritt erweitern zur Frage, welchen Einfluss AI grundsätzlich auf die Produktentwicklung hat. Und dafür habe ich einen Gast heute hier an meiner Seite, auf den ich mich besonders freue, ihn wieder hier zu haben. Herzlich willkommen, Björn Schotte. Hallo, lieber Björn.
Hallo, lieber Tim. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich.
Ja, wieso sage ich wieder da? Diejenigen, die was später eingestiegen sind in den Podcast, kenne ich vielleicht noch nicht. Deshalb mache ich es nochmal ausführlicher mit der Vorstellung. Aber Björn war unser allererster Gast. Also in der allerersten Folge.
Welcher User?
Naja, das war noch davor. Aber in der allerersten Folge. Und tatsächlich, die allererste Folge eines Podcasts hören ja immer noch mehr Menschen als gewöhnlich. Also von daher kennen dich vielleicht doch dann einige. Damals ging es um die Frage des Verhältnisses von Dienstleistern zu Product Ownern oder im Kontext von Dienstleisterentwicklung. Dann bist du nach circa einem Jahr hier gewesen, sozusagen das letzte Mal in einer ausführlichen Folge vor fast schon 5 Jahren, Ende 2020, zum Thema Skalierung. Und hast uns dann, das erinnere ich mich auch noch sehr gut, für die 100. Folge auch noch einen Wortbeitrag, einen Audiobeitrag geschickt und warst auch Teil dieser Folge. Aber lang ist's her. Wir haben uns auch eine ganze Weile jetzt tatsächlich schon in der normalen Konferenzszene gar nicht mehr so persönlich getroffen, was ich sehr schade finde. Umso mehr, Björn, freue ich mich, dass wir hier wieder ins Gespräch kommen und jetzt rund um das Thema AI, wen wundert's? Genau, wer ist Björn Schotte? Björn ist Mitgründer und Geschäftsführer von Mayflower. Mayflower ist hingegen, ich würde sagen, eine der agilsten und am agilst aufgestelltesten Dienstleister im Bereich Produktentwicklung oder Softwareentwicklung. Aus meinem Verständnis, kannst gleich korrigieren, wie du es siehst. Mhm. Hauptsitz in Würzburg. Björn sitzt auch gerade.
In München.
Hauptsitz in München sogar. Okay, ich habe
euch. Hauptsitz München. Ja, aber beide Standorte sind, also München, Würzburg, beide Standorte sind groß, wobei man Standorte ja fast schon gar nicht mehr sagen kann in der Remote-Welt, weil auch wir uns auch ein bisschen mehr verteilt haben.
Richtig, du sagtest eben auch neben München und Würzburg auch Berlin. Und weshalb habe ich diese agile Verbindung immer zu dir? Also Björn ist zum einen als Speaker viel unterwegs gewesen, auch immer wieder auf dieser Schnittstelle zwischen Agilität und Development, so würde ich es nennen. Und Mayflower hat nicht nur früher gerade vor Ort in Frankfurt immer die sehr bekannten Product Owner Camps durchgeführt und gesponsert, sondern Mayflower steht für sehr agile Entwicklungsteams und sehr früh standet ihr schon dafür und dieses Verständnis als sehr eingespieltes Team in der Denklogik von Agilität, Produkte und Software zu entwickeln, da seid ihr einer der absolut führenden Anbieter in Deutschland. Aber darum soll es heute nur begrenzt gehen. Vieles hat sich getan in der letzten Zeit. Björn, ergänzt du doch mal gerne. Was macht ihr? Wer bist du? Wo siehst du dich inzwischen?
Ja, danke für das charmante Opening. Also vielleicht noch als Ergänzung, wir sind aktuell so um die 80 Mitarbeitende eben an verschiedenen Standorten und unser Fokus ist schon seit einigen Jahren KI und Daten. So, wie kann ich Datenarchitekturen, Datenströme in Unternehmen bauen, die dann auch geeignet sind für agentische KI-Systeme? Und du hast schon gesagt, ja, Agilität begleitet uns schon ganz lange, seit 2005. Also wir haben dieses Jahr 20-Jähriges, in dem wir agil arbeiten. Und als ChatGPT oder die GPT-Modelle Ende 2022 vorgestellt worden sind, haben wir das Potenzial erkannt und haben uns da mit einem großen Team gleich draufgeschmissen und agentische Systeme gebaut, als das noch gar nicht im Gartner-Hype-Cycle ganz links war, sondern noch außerhalb. Und haben da auch an vielen Open-Source-Komponenten mitentwickelt, Patches eingeschickt, hier beispielsweise bei LangChain, vLLM und ähnliches, trainieren selber auch eigene Sprachmodelle, haben auf Hugging Face eine eigene Organisation, weil, sag ich mal, unsere Behördenkunden, die interessieren sich auch durchaus dafür, wie kann ich souveräne Sprachmodelle aufbauen, die also bei mir lokal im Keller mit ganz vielen teuren Nvidia-Karten, das ist ja immer so das Problem, ich brauche das Kleingeld, um die Dinge betreiben zu können. Aber wie kann ich das betreiben? Und bauen auf dieser Basis für unsere Kunden, hauptsächlich aus Mittelstand und Großkonzernen, agentische Lösungen. Und zwar agentische im Sinne von richtig agentisch. Automatisierte Systeme, Agentensysteme, die quasi auf Basis von Zielaufträgen arbeiten, selbst lernen, sich selbst korrigieren und am Ende mit einem Ergebnis. Das ist ein ganz spannendes Feld und ich selber komme ja aus der Softwareentwicklung. Aber wenn man so ein größeres Unternehmen hat, mein Kompagnon, der Johann, der ist bei uns der CTO, das heißt, der ist knietief in der Technik drin, logischerweise. Aber ich selbst habe jetzt 15 Jahre lang quasi Pause gemacht und dank Claude Code entwickle ich auch selber ein bisschen Software. Also meine Kollegen würden sagen, der Björn vibet mal wieder. Aber das eigentlich Wichtige, wenn man jetzt an AI-gestützte Softwareentwicklung denkt, und da kommen wir sicherlich gleich drauf, ist dann auch das Thema Context Engineering und nicht so sehr Vibe-Coding. Genau, und das bin ich. Ich habe Spaß dran, diese Themen zu vermitteln, Menschen näher zu bringen, die vielleicht nicht aus der Technik kommen, und freue mich, dass wir heute wieder eine Folge aufnehmen.
Ja, du hast es gerade schon gesagt, du programmierst wieder. Ich kann mich noch entsinnen, als wir darüber gesprochen haben, hey, soll man nicht nochmal eine Podcast-Aufnahme machen? Und gerade um das Thema AI rum und du sagtest so, hey, weißt du, Tim, ich programmiere wieder Software nach 15 Jahren Pause, ne? Und dieses Leuchten in deinen Augen und die Begeisterung, mit der du darüber erzählst, die wollen wir heute hier so ein bisschen einfangen. Jetzt haben wir das letzte Mal hier über Vibe-Coding gesprochen und ich finde das auch gerade sehr spannend, ne? Ich mit dem eben nicht technischen Hintergrund. Lass uns doch damit einsteigen, weil du gerade schon das so ein bisschen am Rande angetitscht hast. Der Björn vibet mal wieder. Was ist denn deine Definition von Vibe-Coding? Versuchen wir es mal so.
Ja, Vibe-Coding ist aus meiner Sicht schon durch. Das war halt dieser
Erzähl erstmal,
Begriff,
was es
der,
war, dann erzähl, was es
ja,
war.
also dieses im Flow sein, dass man sagt, man gibt halt einen Prompt raus an die Maschine und die baut dann halt irgendwie ein Stück Software. Und sie baut irgendwie ein Stück Software, ist dann genau das Problem, wenn man das Ganze ernsthafter betreiben möchte. Das heißt, wenn du mal eben einen datenbasierten Click-Dummy bauen möchtest, dann sind so Tools wie Lovable und so weiter ganz cool. Wenn du irgendwie eine Vorstandspräsentation machen möchtest, eine Demo, dann ist das ganz cool. Aber für ernsthafte Softwareentwicklung, zu der halt mehr gehört, wo die Architekturen vielleicht auch komplexer sind, wo ich Test-Coverages brauche, wo ich komplexe vernetzte Systeme habe, wo ich Data-Architekturen habe und ähnliches, die gebaut werden müssen, da reicht dann das Grundprinzip von Vibe-Coding nicht mehr aus. Und deswegen hat sich dann das Thema Context Engineering so als nächster Schritt entwickelt, als es darum ging, das Potenzial von AI innerhalb der Softwareentwicklung, also wie wir Softwareentwickler, also nicht ich, sondern meine Kollegen, unsere tollen Mitarbeitenden, wie die quasi AI-Systeme und AI-Tools nutzen, um Software zu entwickeln für unsere Kunden. Wenn die Kunden uns lassen,
Dann
mal so.
habe ich dich so verstanden, dass Vibe-Coding, korrigiere mich gerne aus deiner Sicht für, ich sag mal, Prototyping oder vielleicht auch erste Discovery-Sachen Mehrwert bieten kann. Also Tools wie, was und nicht, wie du gesagt hast, Lovable, Figma AI und was es dann noch alles gibt. Oder würdest du selbst für diese Stage, also für so ein Early Discovery, was anderes nehmen? Oder schon weitergehen?
Tatsächlich würde ich heute was anderes nehmen. Das war in der Zeit, und ich sage immer so viel Sand auf Vorträgen, ein Jahr in der AI-Welt sind 3 bis 4 Wochen in der Realität. Also das ist ein Feld, weil wir es mit einer transformativen Technologie zu tun haben, die sich unwahrscheinlich schnell entwickelt. Und was heute noch, sage ich mal, cool ist, es kann übermorgen schon wieder veraltet sein. Das heißt, nach heutigem Stand kann ich auch solche Systeme auch mit einem Cloud-Code oder MuCode oder anderen Tools, die also auch für in Anführungszeichen ernsthafte Softwareentwicklung oder AI-gestützte Softwareentwicklung verwendet werden, tun. Wir kommen nachher sicherlich nochmal auf das Thema Voice AI, was wir da so gerade bauen. Beispielsweise, da bin ich ein starker Stakeholder gegenüber unserem internen Entwicklungsteam. Das ist so eine Basislösung, die wir bauen für Enterprises. Und um da neulich mal ein UI-System darüber sprechen zu können, was wollen wir denn eigentlich in dem Software-System denn als neues Feature, als neue Oberfläche haben, da habe ich dann einfach an einem Abend mal mit Claude Code tatsächlich mir Vorschläge generieren lassen, Konzept erstellen lassen und dann am Ende direkt auch ein kleines Stück Frontend-Software-System mit Mock-Daten und Ähnliches gebaut und habe dann ein visuelles Hilfsmittel gehabt, um mit meinen Entwicklern, mit unseren Entwicklern darüber zu reden und auch sagen zu können, guckt euch das mal an, ich habe das in der gleichen Frontend-Technologie gebaut, die wir auch in unserem Software-System nutzen, könnt ihr nehmen, könnt ihr aber auch wegschmeißen, das ist völlig egal, weil am Ende ist es nicht wichtig, dass da jetzt mein Code drin ist. Aber es war für
Und wurde der
mich,
Code genommen?
ich glaube nicht, aber das ist nicht so schlimm, weil am Ende, weil darum ging es nicht, sondern am Ende ging es darum, dass ich als Stakeholder die Idee, die wir hatten, gut darstellen konnte, visuell darstellen konnte mit einem funktionierenden System, das zwar über Mock-Daten mit einer kleinen Datenbank dahinter verfügt, aber wo man halt eine Diskussion auch führen konnte mit den Entwicklern, macht es jetzt Sinn, macht es keinen Sinn. Das heißt, die Schritte, die man hat mit den anderen Tools, die werden halt einfach verkürzt. Und sage ich mal, ein Figma MCP ist zwar ganz nett, aber ganz ehrlich, ich will heute nicht mehr in einem Design-Tool irgendwelche Designs bauen, sondern ich will gleich ein Stück Software am Ende des Tages raus haben, beziehungsweise am Ende des Nachmittags.
Das ist jetzt interessant, weil erstmal musst du ganz kurz gleich noch MCP erklären, was du eingeworfen hast. Aber ich habe jetzt verstanden, eine andere Art der Kommunikation, der Konversation kann starten. Und jetzt mal unabhängig davon, dass du in dem Fall Stakeholder warst, ich habe es jetzt eben auch so aufgefasst, dass für Produktmenschen, für Menschen im Produktmanagement, für Menschen in der UX, Discovery etc., die Ideen besprechbar machen wollen mit dem Team. Dafür sind solche Vibe-Coding-Systeme vielleicht sehr hilfreich, egal jetzt mal mit welchem Tool und egal, ob man es Vibe-Coding nennt oder nicht, aber dieses noch nicht ernsthaft deploybare und produktiv nutzbare Software, sondern schnell Ideen tangibel zu machen, die man dann ja in
Ja, das sind
Richtung
so die.
Evidenzbasierung oder so treiben kann, ja.
Ja, wobei ich würde das so nicht mehr nutzen, weil was den System fällt, ist eben das, fehlt, ist eben das Context Engineering. Vielleicht muss man da nochmal kurz einsteigen, die Begriffsklärung Context Engineering und dann, sage ich mal, den Unterschied gegenüber dem Vibe-Coding auch nochmal
Dann sag
darzustellen,
erstmal
was das
kurz, du hast
eigentlich
eben
heißt.
Figma MCP gesagt, für
Ja.
alle und für Blödiane wie mich. MCP.
MCP nennt sich Model Context Protocol. Das bedeutet, das ist eine Art USB-C-Schnittstellenstandard. Das ist weit mehr als ein Schnittstellenstandard, mit dem KI-Systeme Kontextzugriff, deswegen Model Context Protocol, Kontextzugriff auf andere Systeme bekommen. Das kann oder das wird insbesondere dazu genutzt, wenn wir jetzt AI-Lösungen entwickeln, dass wir an unternehmensinterne IT-Systeme, wie jetzt ein Dynamics, Salesforce oder auch selbstgeschriebene Systeme, die der Kunde so bei sich im Keller rumliegen hat, dass wir die connecten können an die KI. Und das ist der eine Vorteil oder der eine Inhalt. Der andere Inhalt ist, dass diese MCP-Schnittstelle sozusagen dem KI-System Werkzeuge zur Verfügung stellt. Das nennt sich Tools, dass das KI-System dann autonom nutzen kann. Also es gibt ein Werkzeug, das heißt dann, mach ein Deployment oder ein Werkzeug, such mal Kundendaten raus und dann gibt es dazu eine Beschreibung für das KI-System, was mit diesem Werkzeug erreicht werden kann. Und dann hat das KI-System für sich so ein Tool-Arsenal, um dann autonom entscheiden zu können, welches Tooling nutze ich denn jetzt? Das ist ein entscheidender Bestandteil davon, wenn wir agentische Software-Systeme für Kunden bauen, dass wir quasi Agenten bauen, die sich nicht nur selber einen Plan machen, den Plan gestalten, sondern dass die auch über diese Werkzeuge Zugriff auf die Kontextdaten der Unternehmung bekommen. Also beispielsweise BI-Reports, Daten aus dem SharePoint und ähnliches. Und das Spannende ist, wir sind da deswegen auch sehr tief drin, weil das ist mal eine lustige Geschichte, die ich erzählen muss. Wir hatten vor vielen, vielen Jahren mal einen Schülerpraktikanten, der bei uns angefangen hatte und dann auch weiter bei uns beschäftigt war, auch lange Jahre guter Mitarbeiter bei uns in München. Und der ist dann irgendwann leider in Anführungszeichen gegangen, weil er bei Facebook arbeiten
Oh
durfte,
Gott, der
der
Arme.
David. Und ja, nee, richtig, richtig cool, tolles Talent. Und jetzt ist er bei Anthropic und einer der beiden Erfinder des MCP-Protokolls.
Ah,
Und
ihr seid
da
gebiased,
gibt's
also, ja.
ja, nee. Naja, MCP ist mittlerweile ein weltweiter
Ja,
Standard, jeder
klar.
geht drauf. Aber wir haben da, sag ich mal, einen etwas guten Einblick, sag ich mal
Ihr
so,
seid noch in
als Friends and
Kontakt, ja.
Family.
Er kennt euch noch.
Ja, also mein Kollege, der Johann, der ist regelmäßig in Kontakt und tauscht sich aus. Und MCP ist halt einfach ein sehr, sehr gutes, ein sehr guter Standard, um eben diese Kontexte auch bereitstellen.
Okay, das
Und wenn
heißt
wir, ja.
MCP Model Context Protocol, wenn ich das jetzt richtig
Ja.
verstanden habe. Und das bringt ja uns direkt auch zu diesem Begriff Context Engineering, den du jetzt schon mal
Engineering, genau.
genannt hast. Was meinst du damit oder wie definierst du das?
Also Context Engineering ist auch ein feststehender Begriff. Das beinhaltet das Auswählen, Organisieren und Bereitstellen relevanter Informationen für die KI. Das ist so mehr als ein Prompt. Während Vibe Coding sozusagen, ich gebe halt einen Prompt rein. Das ist so das Typische. Ich habe nicht einen Suchschlitz, sondern ich habe eine Text Area, da gebe ich meinen Prompt ein und dann wird halt irgendwie eine Oberfläche gebaut. Context Engineering ist mehr, weil ich eben auch zusätzliche Kontextinformationen dem KI-System bereitstelle, und zwar zu dem jeweiligen Zeitpunkt, zu dem diese Kontextinformationen auch nützlich sind für das KI-System. Und wenn wir jetzt Context Engineering als Idee für AI-gestützte Softwareentwicklung betrachten, das, was ich vorhin beschrieben habe, dass also Softwareentwickler AI-Systeme wie Claude Code oder RuCode einsetzen können, um die Softwareentwicklung zu beschleunigen, um neue Ideen zu generieren, dann ist es auch dort so, dass diese Coding Agents, dass die über agentische Systeme in der Regel verfügen. Das bedeutet, dass die selber in der Lage sind, sich Baupläne zu machen, To-Do-Listen, sich selber zu korrigieren, wenn sie feststellen, das ging in die falsche Richtung, weil das kostet ja nichts, weil es sind ja nur Tokenkosten, die da existieren. Und ich über MCP dann den Kontext beispielsweise aus BI-Berichten oder ähnliches zur Verfügung stelle und damit in der Lage bin, meine Produktentwicklung deutlich besser und intensiver, realer zu gestalten, als ich das durch Vibe-Coding jemals wäre, weil ich dann diesen Zirkelschluss machen kann, indem ich sage, okay, die Maschine, die baut jetzt Varianten von Features, und diese Varianten von Features, die Ideen dafür, kann sie selber entwickeln, weil sie Zugriff auf beispielsweise interne Datenpools hat, interne Berichte, welche Auswirkungen jetzt das letzte Feature-Release hatte auf die Subscriptions oder auf die Pirate Metrics oder was auch immer man so als Metriken dann in der Produktentwicklung ansetzt. Wenn ich daraus ein zirkulär geschlossenes System baue und dem Coding Agent sozusagen immer auch den Zugriff auf diese Erkenntnisse gebe, dann bin ich in der Lage oder ist der Coding Agent in der Lage, nicht nur viel bessere Softwarefragmente zu entwickeln, sondern auch viel autonomer zu agieren, als jetzt über ein Vibe-Coding, wo halt dann, sage ich mal, ein Mensch davor sitzt und sagt, okay, jetzt brauche ich mal das und das Feature.
Mensch, Mensch ist ein schönes Stichwort, was ich da, wo ich da mal reingehen
Ja,
möchte, weil
Mensch, genau, ich.
also ich höre, ich bin natürlich nicht so bei weitem nicht so tief drin wie du, aber ich höre sehr stark eine extreme Delivery-Orientierung bei den Sachen. Ich höre sich so ein bisschen selbstkontrollierende Systeme im Rahmen des Delivery oder auch ja selbst Informationen besorgende Systeme. So habe ich dich jetzt gerade verstanden. Lass uns da gleich später auch mal in konkrete Beispiele reingehen. Aber wenn ich das jetzt nochmal von der Delivery wegziehe und überlege, wir haben ja auch eine Discovery, also das, was wir hier im Podcast ja häufig auch propagieren, so eine ausgewogene, wenn man so will, so ein Hin und Her zwischen kontinuierlicher Discovery und kontinuierlicher Delivery. Das heißt im Endeffekt ein bisschen bauen, meinetwegen Prototyping am Anfang, das in die Discovery zu kriegen, zu lernen, Insights zu bekommen, diese Insights wieder in die nächste Iteration reinzunehmen. Also konkret A. brauchen wir den, ein bisschen spitz, brauchen wir noch Menschen auch für Discovery-Arbeit oder weitergefragt, geht Discovery-Arbeit zu sehr verloren? Können wir überhaupt noch von ja, dieser aus dem agilen Sinne iterativen, inkrementellen Arbeit mit Inspect und Adapt reden?
Also Beantwortung der Frage 1, ich glaube, es braucht nicht mehr so viel Mensch an der Stelle, beziehungsweise die Rolle des Menschen verändert sich. Und das hat mit der Antwort auf die Frage 2 zu tun. Wenn ich da jetzt nochmal tiefer reingehe, du hast ein Software-System, das AI beinhaltet, das aber auch von AI geschrieben wird in Zusammenarbeit mit Menschen, also mit Softwareentwicklern. Ja, wir brauchen die Entwickler noch und ja, wir brauchen auch die Product People noch. Ganz klares Statement an dieser Stelle, aber die Rolle wird sich verändern, weil wenn ich in der Lage bin, mein System so zu bauen, dass es eben auch diesen Anschluss hat an die Feedback-Schleifen, also an die Messsysteme, auf deren Basis dann ein Mensch im normalen Fall, sage ich mal, die Entscheidung getroffen hätte, welches Feature wollen wir jetzt machen oder was hatten die Nutzerbefragungen ergeben und ähnliches, kann ich mir das mit AI als voll integriertes, autonomes, automatisiertes System benutze machen, indem ich sage beispielsweise, ich habe noch einen Research Agent dabei, der über Nacht alle Dinge zusammenträgt, alle Daten zusammenträgt, ein Research Briefing macht, das vorlegt, und gleichzeitig aus dem Research Briefing fünf verschiedene Varianten für das nächste geplante Feature ableitet, das vielleicht sogar implementiert und in entsprechende User-Kohorten zur Verprobung durchgibt und dann vielleicht nur noch ein Mensch zum Orchestrator wird, der vielleicht noch das Feintuning entsprechend übernimmt, weil es ja auch darum geht, sag ich mal, auch vielleicht menschliche Themen noch mit einfließen zu lassen, menschliche Intuitionen und ähnliche Dinge auf diesem Weg. Und dann hast du wieder ein geschlossenes System und damit rückt die Discovery nicht näher an die Delivery zusammen, sondern das wird eins. Also das, was wir früher auch immer propagiert haben, im Sinne von, das muss möglichst nahe zusammen, das kann in solchen Fällen aus einem Guss sozusagen sein und wird damit zu einem sich selbst verstärkenden System.
Lass mich mal nachfragen, ob ich es richtig verstanden habe. Das heißt, wenn ich dir jetzt richtig folgen konnte, ist deine These, dass, ich nenne es jetzt mal quantitative User Research Data, also auf Basis von Transaktionsdaten, von messbarem Userverhalten, komplett automatisiert, agentengestützt, als Insights oder AI orchestrierte Insights in die nächste Iteration der Delivery damit einfließen können, jetzt mit meinem Blick, um dann den nächsten Typus, den nächsten, die nächste, das erste Inkrement, könnte man sagen, für ein mit Menschen interagierende User Research, die vielleicht auch qualitativ sein kann, bereitzustellen und diese Schleifen von UX Research, sagen, wo auch, du hast es eben gesagt, so menschliche Interaktion, also ich nenne es jetzt mal auch qualitative Information, Gestik, Mimik, Reaktion, also das, was vom reinen kognitiv gesteuerten Verhalten weg ist, so würde ich es nennen, dass das dann sozusagen in einer Unterbrechungspause der automatisierten Delivery durchaus eine Chance hat, auch wiederum einzufließen, orchestriert hast du es genannt, von Menschen, um dann Entscheidungen zu treffen, in welche, meinetwegen Variante, die jetzt vorgeschlagen ist, welche Variante verfolgen wir eher eines Features, eines, welchen Vorgang.
Ja. Also das wäre eine Variante. Die zweite Variante ist aber auch die, dass man einfach diesen Unterbrechungsmechanismus weglassen kann, wenn man das beispielsweise nicht benötigt, weil man versuchen sollte und dann irgendwann versuchen wird, tatsächlich das voll zu automatisieren. Weil wenn ich ein System habe, bei dem der Softwarecode AI gestützt viel schneller entstehen kann und es auch keinen großen Kostenunterschied mehr macht, jetzt von einem Feature fünf verschiedene Varianten produzieren zu lassen, weil ich das quasi mit rein definieren kann und dann die Software-Systeme habe, die diese fünf Varianten dann automatisch in meiner Flotte an beispielsweise Containern sozusagen dann ausspiele, so dass bestimmte Nutzerkohorten bestimmte Features dann sehen und ich dann Messsysteme in meiner Software drin habe, um dann festzustellen, wie die Nutzer darauf reagieren, dann habe ich ein in sich geschlossenes, sehr gut automatisierbares System. Das heißt, die Idee ist eigentlich zu gucken, wie kann man diesen Geschwindigkeitsvorteil, den man bekommt, der nicht nur der Geschwindigkeitsvorteil ist, sondern der im Sinne des Context Engineerings auch die Qualität erhöht, weil ich in der Lage bin, die ganzen Messpunkte, die ich bekommen kann durch weitere Systeme, durch meine BI-Reports, durch irgendwelche Subscription-Analysen, was hat sich jetzt verändert und so weiter und so fort, das kann ich alles mit einfließen lassen in mein AI-gestütztes System und kann dann auf der Basis dem Software, also dem System, das den Software-Programmcode baut, besseren Programmcode bauen lassen, weil es Zugriff darauf hat und auch selber Entscheidungen vorlegen lassen, welche Feature sollten wir denn jetzt
Das
bauen?
erfordert aber ja, dass der Code wirklich produktiv gesetzt wird, wenn ich dich richtig verstanden habe, und
Ja,
echtes
natürlich, klar.
Userverhalten als ja, Evidenz eben auch Einfluss erhält. Jetzt mal ganz platt gesagt, du hast gesagt, ne, es wird alles dann auch schneller und viel schneller und auch günstiger als mit menschlichem Einsatz. Jetzt mal so ein bisschen auf einer ethischen Ebene vielleicht oder philosophischen Ebene. Was bringt uns denn schnelleres Coden? Was bringt es uns, schneller Code zu
Also es geht
produzieren?
nicht um, ja, es geht nicht um günstiger. Wir kommen dann vielleicht noch drauf, was eigentlich die Voraussetzungen dafür sind, das tatsächlich auch in Organisationen implementieren zu können. Ich kann jetzt schon mal vorweg spoilern, um das wirklich voll erreichen zu können, wird die Organisation zum Flaschenhals irgendwann und ich muss irgendwann an meiner Struktur was ändern. Was es bringt, etwas schneller machen zu können, Time to Value. Am Ende geht es ja darum. Da sind wir beim Delivery-Aspekt. Ich will nicht nur das Richtige bauen, sondern ich möchte ja auch, der Value, den ich baue, möglichst schnell beim Nutzer ankommt, um auf der Basis möglichst schnell zu lernen, um auf der Basis möglichst schnell iterieren zu können und damit auch tatsächlich das Richtige für meine Nutzer bauen zu können. Und wenn ich ein System habe, in der Lage ist, das besser und automatisierter und damit nicht nur schneller, sondern vielleicht auch fehlerfreier durchführen zu können, dann sinkt meine Time to Value. Also die Systeme, das wird nicht günstiger. Also Softwareentwicklung ist genauso noch teurer und eine Mayflower ist jetzt auch kein, du wirst damit nicht automatisch billiger sozusagen, auch wenn das immer der feuchte Traum von allen ist, weil sie halt IT als Cost-Center sehen und damit meines Erachtens halt den falschen Blickwinkel haben, weil IT eigentlich Innovation ist und mit der AI haben wir eine transformative Technologie. Das heißt, AI wird zur Core-Domain deines Business, egal ob du Schrauben herstellst, Fahrzeuge verkaufst oder Softwareentwickler bist. Und die Vorteile von einem schnelleren Software-Delivery Lifecycle ist, dass ich eben in der Lage bin, den Value für die Nutzer viel schneller erreichen zu können. Ja, und damit gewinne
Ich
ich
muss mal
auf dem Markt, auf
zwischenfragen.
dem Wettbewerb. Ja.
Du sagtest, ungefähr 80 Leute seid ihr, nicht nur Software-Engineers, das ist auch klar. Aber wenn du mal so das Kostenverhältnis, und ich sage nur schätzen, zwischen Software-Engineers, die ihr bezahlt, versus Tokens, die ihr bezahlt, oder ich sage mal Lizenzkosten für eure AI-Produkte, so als Oberbegriff. Wenn du das mal in Relation siehst, hast du da ein Bauchgefühl, wo ihr da gerade steht?
Ich glaube, man muss das anders sehen, weil es geht ja nicht darum, dass die AI die Softwareentwickler
Nee, ich meinte
ersetzt.
nur in Relation. Also wenn ich dich jetzt frage, wie
So
viel
eine
gebt ihr jetzt
Relation.
schon aus für Tokens und Lizenzen und du hältst hier eine Zahl hin, dann ist das schwer in
Oh,
Relation zu
wir geben
sehen, so,
schon,
ne?
okay. Nee, wir geben schon einige tausend Euro, ein vier- bis fünfstelliger Betrag im Monat, den wir da geben. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden natürlich, weil die Kunden dafür ja auch. Aber es ist nicht so, dass die Software-Engineers dadurch ersetzt werden,
Nee,
sondern ganz im
so meinte ich das
Gegenteil.
auch nicht,
Unsere
aber.
Software-Engineers werden dadurch aufgeladen, durch AI-Fähigkeiten. Und dann gibt es halt Projekte, da hat ein Software-Engineer halt jetzt nur einen Coding-Agent laufen und dann gibt es aber andere Projekte, da hat ein Software-Engineer aufgrund der Komplexität des Projekts und der Herangehensweise, so wie ich es jetzt gerade geschildert habe, mit wir lassen ein Feature in 5 Varianten entwickeln, hat dann halt parallel mehrere Coding Agents laufen und dadurch vergrößert sich natürlich auch die Tokenkosten. Aber die Tokenkosten im Vergleich zu einer menschlichen Arbeitsstunde sind
Okay,
minimal.
gut.
Und deswegen ist der Einsatz von AI, da jetzt zu diskutieren, oh, habe ich jetzt erhöhen sich da ein bisschen die Kosten, das ist der falsche Blickwinkel aus meiner Sicht, weil am Ende geht es darum, was erreiche ich damit, welchen Value, welchen Hebelwirkung kann ich
Dann
dadurch
lass uns
erzielen.
doch nochmal, in den Schwenk möchte ich nochmal rein, den Blick auf die Organisation werfen. Du hast eben gesagt, die Organisation wird zum Flaschenhals oder grundsätzlich haben wir ja die Folge auch genannt, den Einfluss von AI auf die Produktentwicklung. Das heißt, ich würde mal reingehen kurz in diese Frage, was glaubst du, was so ein Vorgehen mit Context Engineering für einen Einfluss auf den Produktentwicklungsprozess, vielleicht auch auf den Prozess mit Stakeholdern etc. hat? Bevor wir danach, das würde ich auf jeden Fall gerne heute in der Folge haben, nochmal in ein paar recht konkrete Beispiele von euch reingeht, weil ihr macht so crazy shit mit wirklich Migration von Legacy-Software in moderne Software-Stacks und so weiter und so fort. Also da würde ich gleich gerne ein bisschen mehr zu hören. Aber nochmal erst auf die Organisation. Also was ist der Change aus deiner Sicht oder der Einfluss auf die Organisation dabei?
Wenn es jetzt um die reine Produktentwicklung geht, dann ist der Change das, was wir ja aus der agilen Welt her kennen, im Sinne von wie mehr Autonomie in die Produktentwicklungsteams reingeben. Der verstärkt sich noch durch den Einsatz von AI, weil wenn ich in der Lage bin, quasi eine Produktdesign-Entscheidung, welches Feature wollen wir machen, innerhalb von einem halben Tag, jetzt mal überspitzt gesagt, durchlaufen zu lassen, von der Discovery bis zur Delivery in 5 verschiedenen Varianten und der Entscheidung, was kommt als nächstes, dann brauche ich kein Expertengremium bestehend aus Managern, das dann in einem Safe-Kontext sagt, ja, wir müssen jetzt erstmal über die Epics uns einig werden und mit unseren Objectives arbeiten und dann wieder unser PI Increment planen. Das ist halt irgendwie so, man ist im Schlafwagen unterwegs. Das heißt, ich muss meine ganze Logik, wie ich in meiner Organisation von der Idee, also es beginnt schon vorne beim Funding, würde ich mal sagen, beim Funding einer Produkt- oder Projektidee, bis hin zur Auslieferung, das muss ich komplett umdrehen, um überhaupt den Value, den der AI-Einsatz in der Softwareentwicklung liefern kann, abseits von so Vibe-Coding-Demos für den Vorstand, um diesen Hebel tatsächlich heben zu können. Ich muss viel integrativer arbeiten. Ich muss die Entscheidungen an den Ort der Maschine verlegen. Also ich sage jetzt bewusst an den Ort der Maschine, weil wenn ich sage, ein Senior-Softwareentwickler, der beschäftigt eine Armee von 8 Agenten, die parallel für dieses Softwareprodukt quasi Features entwickeln, Feature-Varianten entwickeln und verproben, dann muss die Entscheidung darüber ganz nah dorthin, wo die Arbeit geschieht. Und die Stakeholder müssen eher die Ziele, Zielauftrag geben, natürlich auch Input geben und ähnliches, aber so dieser Klassiker, so aus großen Organisationen, wenn ich jetzt an Safe denke, weiß ja, bin ich da ja nie so ein großer Freund von gewesen, auch in Bezug auf Cloud
Könnt ihr in der
Native
alten Podcast-Folge sonst
Technologien,
nochmal
die
nachhören? Ja, Folge 41
genau.
verlinken wir.
Diese Fähigkeit, weil am Ende geht es ja um eine Capability, die ich als Organisation herausarbeite, wenn ich dann anders arbeite. Diese Fähigkeit kann ich gar nicht heben, wenn ich nicht eklatant etwas in meiner Organisationsstruktur. Und das ist ein starker transformativer Prozess, der die Tätigkeit der Produktentwickler verändert, ganz klar, aber auch drumherum, auch der beteiligten Stakeholder
Mir
zum
sprang
Beispiel,
gerade
oder der Art und Weise, wie Organisationen Entscheidungen finden.
in den Kopf, ist das eine neue Art von Go-to-Gemba? Also so aus dem Toyota Production System,
Ah, ja, genau.
TPS, ne?
Ja, voll,
Da der
voll,
Ort, an dem
ja.
die Arbeit geschieht, war dieser alte Spruch
Genau.
Go-to-Gemba, da mehr für Prozessverbesserung, aber das ist ja das neue Gemba.
Ja, und vielleicht auch, das sind Dinge, die geschehen jetzt. Also nicht nur bei uns, sondern wenn man sich mal so den VC-Markt anguckt, auch schaut, was in Amerika passiert, die sind in der Regel immer 2, 3 Jahre voraus. Der gesamte Software-Development-Lifecycle. Also von Ideation, Testing, Security und so weiter wird gerade infused von spezialisierten AI-Systemen, die entwickelt werden. Egal, ob das Open Source ist, ob das Software-as-a-Service-Startups sind, ob das andere Startups sind, die Enterprise-Produkte rausbringen. Agentische Systeme finden in jedem Teilbereich des SDLC mittlerweile statt. Und da wird die Entwicklung hingehen. Und Organisationen, die sich nicht drauf einstellen, die also sagen, wir bleiben noch so in unserem klassischen Rhythmus. Ich habe vorhin PI-Planning gesagt, dann trifft man sich, macht mit Bindfäden, guckt mal, was sind so die Abhängigkeiten, die dann modelliert werden, anstatt sie aufzulösen, bleibt in seiner Legacy drin und so weiter und so fort. Du wirst niemals die Capability heben können für das, was AI dir bietet als Organisation. Damit wirst du auch niemals so gut erfolgreich sein wie andere Unternehmen, die das verstanden haben und die das in ihrer DNA verankern.
Lass uns das doch mal mit Beispielen unterfüttern. Ganz konkret, du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr habt eine, schafft auch Voice-AI-Lösungen, die über das klassische Text-to-Speech und so hinausgehen, Speech-to-Text. Ja, wenn du magst und kannst, erzähl doch da gerne mal was drüber.
Ja, kann ich ein bisschen was erzählen? Wer dann Blut geleckt hat, kann sich gerne bei mir auf LinkedIn melden, um für eine Demo zu hören. Also bisher war es klassischerweise so, dass man über Speech-to-Text und Text-to-Speech Voice-Lösungen gebaut hat fürs Contact Center beispielsweise, Customer Service und ähnliches. Und diese Varianten haben das Problem, dass das LLM mehrfach quasi benutzt wird, weil es muss erstmal die Sprache des Anrufers in Text übersetzt werden. Das geht in der deutschen Sprache erst dann, wenn der Satz zu Ende ist. Die Grammatik im Deutschen ist leider ein bisschen anders als im Englischen. Das heißt, wir erkennen relativ spät erst den Satz, dann ist es in Text übersetzt, dann macht dein System irgendwas, dann muss eine Antwort als Text generiert werden vom LLM und dann wird nochmal ein LLM drüber gejagt, das aus dieser Antwort dann synthetische Sprache generiert und an den Anrufer rausjagt. Das ist alte Technologie, die immer damit einhergeht, dass ich Lags drin habe, dass ich nicht unterbrechen kann und ähnliches. Und wir haben ein Basissystem entwickelt, das wir bei Enterprises direkt in der Unternehmensinfrastruktur einsetzen, quasi als Serviceprodukt sozusagen, das direkt Realtime-Speech-to-Speech-Modelle verwendet. Und das ist eine Technologie, die gibt es erst seit Ende Oktober 2024, richtig produktiv einsetzbar, aber erst seit März. Seitdem bauen wir daran, also es ist quasi, wir haben ein eigenes internes Team, das das baut und dann wird das bei Kunden quasi implementieren. Und vor 2 Wochen kam von OpenAI das neueste Realtime-Speech-to-Speech-Modell raus und 3 Tage später hatten wir das in unserer Lösung
Oh,
drin.
wow.
Weil wir eben so fix sind, weil wir schon architekturell auf einer ganz anderen Ecke unterwegs sind, weil eben dieses klassische Speech-to-Text, Text-to-Speech arbeitet jetzt für die Techies unter uns quasi auf einzelnen HTTP-Anfragen und die Realtime-Voice-Modelle arbeiten als Stream. Und wir hängen uns in den Stream rein, können mit MCP-Tools die unternehmensinternen Tools anbinden und können dann Aufträge generieren, asynchron die Toolaufträge darstellen und ähnliches, sodass dann die Maschine, also dass ich mit der Maschine weiterreden kann, neue Aufträge generieren kann und ich dann immer wieder mal Updates bekomme von den vorherigen Aufträgen, die ich abgesetzt habe. Und das können wir sowohl outbound wie auch inbound machen. Und damit vielleicht ein Satz noch, bin ich in der Lage, vollautomatisiert Gespräche stattfinden zu lassen. Das heißt, der Mensch im Callcenter beobachtet beispielsweise bis zu 4 Gespräche gleichzeitig, kann auch noch reingehen, wenn der Anrufer das möchte oder wenn er selber reingehen möchte. Währenddessen hört die Maschine zu. Und wenn der Mensch wieder rausgeht, sagt die Maschine, ah, du hast mit meinem Kollegen Folgendes besprochen und das nehme ich als Kontext mit dazu, weil sie hat ja mit dazugehört. Und auf der Basis kann man wirklich coole Szenarien machen, die einfach vorher nicht möglich waren und vielleicht auch noch zu den Kosten. Wir liegen aktuell bei den Kosten. Wir haben eine Intenterkennung und so weiter mit dabei. Es gibt ein Textprotokoll, was automatisch erstellt wird. Liegen wir so zwischen 2,60 € und 3,80 € etwa pro Stunde. Und der Mindestlohn in Deutschland sind 15 €. Das heißt, du kannst wirklich da nicht nur Kosten senken, sondern du kannst die Menschen, die du hast, dann auch für High-Value-Tätigkeiten dann tatsächlich einsetzen. Und das ist phänomenal, was da möglich ist. Und wir nutzen da natürlich auch AI, um dieses Software-System zu bauen.
Jetzt mal als Challenge ging mir gerade durch den Kopf. Kann ich eure Mayflower Voice AI Lösung demnächst als Gast hier in den Podcast einladen? Da müssen wir halt ein bisschen Wissen connectieren.
Das können wir gerne
Und
machen,
ich mache ein
ja. Das
komplettes
können wir gerne
Interview
machen.
mit der Voice AI. Und du
Das
könntest
kann
dann
man tatsächlich
reinsliden,
gerne machen.
wenn du was ergänzen.
Genau. Wenn die Maschine nicht mehr weiter weiß oder du sagst, ey, ich will jetzt aber mal mit Björn
Das
sprechen und so, das
interessiert
geht. Wir
mich
können
jetzt.
sogar visuelle Avatare. Ne, wir können sogar im aktuellen Development-Strang haben wir auch so visuelle Avatare mit Lip-Sync und so weiter mit dabei. Und das Ganze ist basiert auf Open-Source-Komponenten. Wir haben das erweitert und darauf aufgesetzt und dementsprechend können wir das auch im Unternehmen selber einsetzen. Anders als jetzt die klassischen SaaS-Lösungen, die es da draußen so gibt. Die arbeiten nämlich alle mit dem Speech-to-Text, Text-to-Speech und haben das Problem, dass es
Also
laggt.
Lippensynchronität etc., das brauchen wir hier nicht, weil wir sind ja ein Audioformat, aber
Nee, wir
das
sind ja
macht mir auch noch mehr
echt.
Angst. Aber sehr spannend. Ja, lass uns da im Nachgang gerne mal drüber sprechen, wie man da das
Gerne.
Wissen über MCPs oder sonst was konnektieren könnte, damit die entsprechend spricht. Du hast mir noch einen anderen Stichwort im Vorgespräch genannt oder wir haben darüber gesprochen und da bin ich drüber gestolpert, nämlich Legacy Code migrieren. Ich habe jetzt gerade, jetzt die Tage war das Product Tank hier in Köln und ich kann mich entsinnen an ein Gespräch mit der Silke Kanes, die auch hier schon Gast war, eine sehr erfahrene Frau in der Software- und Produktentwicklung. Die sagte auch, ja, mit dem Vibe-Coding und so, da ging es um Vibe-Coding, ist ja alles schön und gut, aber spannend wird es ja erst, wenn wir überhaupt über Modernisierungsthemen von Legacy-Software reden. Die ist selber ja zuletzt auch Vorständin in einer SaaS-Company gewesen. Ihr macht, so klang das aber auch schon so Kram, also wirklich Modernisierungsprojekte und was ist sowas möglich wie COBOL damit automatisiert zu migrieren oder?
Also wir sehen, wir können zwei Stränge sozusagen anbieten, oder das ist das, was wir in unserer Unternehmensarchitektur für AI-Anwendungen Unternehmen empfehlen und wo wir dann auch Projekte machen. Ich fange mal mit dem einen Strang an und gehe dann mal auf den zweiten Strang über. Du hast ja immer das Thema, wenn du Altsysteme modernisieren möchtest, waren das früher, also vor AI oder vor agentischer AI, waren das Riesenprojekte, Mehrjahresprojekte, wo dann ganze Entwicklerteams ganz, ganz lange modernisiert haben. Und wenn du Pech hattest, hattest du ja gleichzeitig noch Anforderungen aus dem Hier und Jetzt gehabt. Das heißt, du bist immer in einem Zwiespalt gewesen. Ich muss die Realität aus dem Tagesgeschäft unterbringen, neue Features bringen und gleichzeitig muss ich das System modernisieren. Da gibt es Strategien dazu, aber das waren immer sehr, sehr große Projekte. Und wir können zwei Varianten Unternehmen anbieten. Das eine ist eine schnelle und das andere ist eine beschleunigte Variante. Die schnelle Variante bedeutet, wir nutzen agentische Systeme, um ganze virtuelle Maschinen, Betriebssysteme durch Agenten steuern zu lassen. Das heißt, das agentische System steuert einen ganzen Computer, einen virtuellen Computer unter Windows, unter Linux, unter Mac, unter Android, unter MS-DOS, unter ganz alten Greenfield, RS-400, was auch immer System und steuert dort die Applikationen und lernt die Bedienung der Applikationen. Es geht also deutlich weiter als Robotic Process Automation, weil bei RPA muss ich ja immer einen vordefinierten Weg vorher konfigurieren. Hier ist es so, ich sage einfach nur, mein Zielauftrag ist, guck in der Accounting-Software die Konto unter dem Kontonummer XY, den ich als Parameter mitgebe, den Kontostand nach. Und dann wird quasi eine Schnittstelle dafür generiert, die über MCP anbindbar ist für ein agentisches System. Und im Hintergrund ist dann ein Open-Source-Produkt, auf dem wir aufsetzen und Erweiterungen geschrieben haben, mit dem dann eine Virtualisierung gestartet wird oder schon vorhanden ist in einem Cluster und dann jetzt beispielsweise Lotus 1, 2, 3 gestartet wird und dann automatisch auf dem Computer durchgeklickt wird durch das System. Und damit bin ich in der Lage, meine Altsoftware, die bei mir im Keller verrottet, ganz schnell anbinden zu können für meinen digitalisierten, automatisierten KI-Prozess. Weil wenn ich das Problem, was Unternehmen ja heute haben, ist, wenn ich eine ganze Prozessstrecke automatisieren möchte durch KI und ich habe irgendwo mittendrin, muss ein Mensch irgendwo mal runter in den Keller zu AS400 und auf dem Greenscreen irgendwas eingeben, dann lässt sich das dadurch automatisieren. Das ist der eine Strang, die schnelle Automatisierung oder Ermöglichung von Legacy-Steuerung in
Aber
wenigen
dabei
Wochen.
bleibt der alte Hobel weiterhin aktiv und wird nur
Der bleibt
anders
weiter. Der
gesteuert.
bleibt
Okay.
weiter erstmal aktiv. Genau. Das ist das eine. Das zweite ist die Software-Modernisierung, dass man also hergeht und sagt, okay, den alten Hobel, den tue ich jetzt mal auf den Bock drauf, guck mal in den Maschinenraum rein und hab die klassische Software-Modernisierung. Da haben wir agentische Systeme gebaut. Ganz am Anfang haben wir quasi das Grundprinzip von Claude Code nachgebaut. Haben agentische Systeme gebaut, die in der Lage sind, in einen Altcode reinzugucken, den vollständig zu dokumentieren, vollständig mit Tests durchzuführen und zu unterfüttern sozusagen und das wiederum einem anderen agentischen System übergeben, das auf dieser Basis sozusagen mit einem menschlichen Softwareentwickler zusammen in der Lage ist, sagen, okay, ich migriere jetzt von Spring MVC nach Spring Boot oder ich migriere von PHP nach Python oder ich migriere von Frontend Framework Angular Version 1 nach Angular Version 3. Halbautomatisiert, unterstützt durch einen menschlichen Entwickler und unterstützt durch Werkzeuge, die wir quasi in so einem Projekt dem Agenten hinzuentwickeln, damit diese Modernisierung geschehen kann. Und damit sind wir in der Lage, Faktor 3 bis 4 schneller Modernisierungsprojekte durchzuführen, als das noch in der Welt vor agentischer AI der Fall war, weil wir einfach Systeme haben, die nicht nur den Altcode analysieren, weil allein das hat schon Wert, dass man automatisiert sagen kann, okay, wo findet denn diese Codezeile statt oder diese Business-Funktionalität, sondern ich kann auch Code analysieren, nach Domain-Driven Design analysieren, sagen, okay, welche Business-Rules, Business-Modelle, welche Domänen habe ich denn hier, wie sollte ich quasi mein neues System anlegen nach Domänen und hat dann quasi so eine Art Unterstützer-Agentensystem, damit dann die Softwareentwickler dann Stück für Stück den Code migrieren können. Und damit sind wir halt um immense Faktoren einfach deutlich
Und geht
beschleunigter.
das so mit
Und das
den
ist.
üblichen Tech-Stack-Sachen oder auch mit irgendwelchen abgefahrenen, vielleicht sogar mehr oder minder unternehmensintern, ich sag mal, hysterisch gewachsenen Anwendungen?
Das geht auch damit, weil am Ende des Tages müssen wir dann halt Werkzeuge, also Tools für diesen Agenten bauen und zur Verfügung stellen, damit der dieses Ding dann verstehen kann. Also beispielsweise natürlich kann das LLM schon verstehen, was SAP ZBAPI-Bausteine sind. Da hatten wir mal tatsächlich einen Case mit einem Mittelständler, der gesagt hat, ey, ich habe hier 11.000 ZBAPIs und ich muss nach SAP S/4HANA migrieren. Ich weiß aber nicht, was soll ich migrieren, was kann ich abschneiden, was brauche ich nicht mehr. Also quasi die klassische Frage, was priorisiere ich, was gehe ich als erstes an? Und da können wir beispielsweise solche Systeme einsetzen, um nicht nur die Entscheidung zu fällen, sondern dann auch wirklich dann auch halbautomatisiert bis automatisiert diese Migration durchzuführen. Und das ist klar, je exotischer das Ganze wird, desto mehr muss man an Werkzeug-Know-how und an Kontext, deswegen vorhin auch Context Engineering, zur Verfügung stellen, damit ich dann solche Dinge auch gut durchführen kann. Aber grundsätzlich, vom Grundsatz her, von der Idee ist das ein agentisches System, das uns Softwareentwicklern zusammen mit den Softwareentwicklern des Kunden dabei hilft, eine Softwaremodernisierung erheblich zu beschleunigen. Und vor allem, ich habe vorhin von Tests gesprochen. Auch mit der AI ist eine hohe Test-Coverage überhaupt kein Problem mehr. 98% Test-Coverage geht. Kostet nichts in Anführungszeichen, weil kein Entwickler will so viele Tests schreiben, aber die Maschine, die jammert nicht, die ist nicht müde, die schläft nicht. Das heißt, die macht es für mich. Und natürlich muss man auch gucken, dass die Maschine jetzt nicht gewipe-coded wird im Sinne von mach halt mal Tests, weil dann schreibt die auch garantiert Tests, die nach dem klassischen Projektmanagement-Motto außen grün sind und innen rot,
Wassermelone,
also Wassermelonenprinzip, genau. Sondern auch das muss man sinnvoll engineeren. Aber dann ist es möglich, tatsächlich eine hohe Test-Coverage zu haben. Und das kannst du wiederum backfeeden als Qualitätskriterium. Also so Dinge wie zyklomatische Komplexität, Test-Coverage und so weiter, kannst du immer quasi mitgucken lassen, um dann zu entscheiden, geht mein Agentensystem, das jetzt Software baut, in die falsche Richtung, muss ich nachjustieren beispielsweise. Also auch da, der Softwareentwickler wird mehr zum Orchestrator, zum Architekten, der auch erstmal einen Bauplan bespricht mit der Maschine, bevor dann die Maschine loslegt
das
tatsächlich.
klingt alles sehr spannend. Es ging jetzt so am Ende leicht aus meiner Komfortzone als Diplomkaufmann raus. Aber ich musste es ja, das ist jetzt vielleicht nochmal die spannende Frage zum Abschluss. Wir haben am Abschluss, das kennst du noch, hier immer den finalen Tipp oder finalen Gedanken. Wenn ich das nochmal zurückführe auf Produktmenschen, wir haben gesagt, Einfluss von eher auf Produktentwicklung, aber wenn wir jetzt mal, die meisten unserer Hörerinnen und Hörer sind ja in irgendeiner Produktrolle oder produktnahen Rolle im Rahmen eines Produktteams, was ist so dein zentraler Gedanke, vielleicht auch dein finaler Tipp, Wie sollte ich mich jetzt zum Thema Context Engineering aufstellen? Sollte ich irgendwas tun? Sollte ich mich damit irgendwie beschäftigen? Sollte ich schon aktiv werden? Ja, irgendwas Griffiges zum Schluss, was du uns noch mitgeben möchtest.
Ja. Also ich glaube nicht, dass jetzt die Produktmenschen da draußen zum Softwareentwickler oder zum AI-infused Softwareentwickler werden müssen. Was ihr aber tun solltet, ist auf jeden Fall, ich hatte eingangs gesagt, naja, Vibe-Coding ist schon wieder vorbei, weil Context Engineering, egal was, fangt bitte mit solchen Tools an. Nutzt das in eurer strategischer Produktarbeit und zwar nicht, um jetzt irgendwie User Stories bauen zu lassen, Strategiedokumente bauen zu lassen oder ähnliches, sondern um wirklich Software-Systeme mal aus Spaß zu generieren, sozusagen über solche Toolings. Gerne auch mal im Pairing mit euren Entwicklern vielleicht auch zusammenzuarbeiten. Das heißt, was wir so als Pair-Programming kennen, in der menschlichen Perspektive, dass der Produktkollege mit einem Entwickler mal zusammen am Rechner sitzt sozusagen und man gemeinsam ein Stück Software baut, um ein besseres Verständnis davon zu haben, wie ich denn eigentlich die AI-Maschine steuere, die dann am Ende den Softwarecode baut und wie ich als Produktmensch meine Arbeitsweise und meine Kommunikation und der Ausdruck dessen, was ich erreichen möchte, quasi verändere. Das ist so der eine Tipp. Und der zweite Tipp, ich habe ja vorhin von diesem Zyklus gesprochen, dass quasi, wenn das AI-System, was Software baut, über MCP den Kontext quasi bekommt aus den BI-Daten, aus den Berichten, aus den User-Reports, aus den Marktforschungsthemen, vielleicht auch noch Deep Agents mit dabei sind, die ganze Research-Briefings machen, das vielleicht auch mal als Experiment zu implementieren und zu gucken, ob vielleicht eure Produktarbeit nicht nur schneller, sondern auch qualitativ besser wird, ihr alle entlastet werdet und am Ende viel mehr gute, geile Software für eure Nutzer bauen könnt, die am Ende des Tages auch mehr Value bieten. Das wäre so mein Tipp.
Ein schöner Abschlusssatz und vor allem ein ganz wichtiger Impuls von dir. Lieber Björn, da steckte jetzt eine ganze Menge drin.
Ich weiß, viel, viel, viel Know-how auf einmal gerne auf LinkedIn
Ich
mich
wollte gerade
kontaktieren,
sagen,
wenn ihr
ne, wir
Fragen habt.
werden die Kontaktdaten zu Björn oder zu Mayflower auch natürlich mit in den Blogpost und in die Shownotes packen. Wenn ihr weitere Fragen habt, ich kenne Björn als Community-Menschen, als jemand, der gerne im Austausch ist, sprecht ihn an, schreibt ihn an. Ihr werdet ihn auch sehen auf der einen oder anderen Konferenz. Ich habe schon gesehen in Köln bei der Digitalen Leute 2025 bist du auch
Der große
dabei.
Reset ist
Kleiner
mein
Tipp am Rande: Wir haben
Titel.
gerade noch die Verlosung laufen für die Digitale Leute. Da gibt es ein Ticket. Oder zwei, ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall werden auch bei der Digitalen Leute wann ist das? Mitte November, ne? Knapp Mitte
November,
November
ja,
in Köln
Mitte
sein
November.
möchte und Björn vielleicht auch live erleben möchte oder mit uns ins Gespräch kommt. Ich
Genau.
werde auch da sein. Nehmt da noch an der Verlosung teil. Ja, ansonsten vielen herzlichen Dank, Björn. Was für ein cooles Update
Sehr
nach
gerne.
einer langen Zeit, in der wir nicht so intensiv gesprochen haben.
War mir ein Fest, ja.
Und ich drücke euch die Daumen. Das klingt super spannend und erfolgsversprechend, was ihr da macht, auf der Reise, mit der ihr auf eurer Mayflower, wie man das immer so schön sagt, seid. Alles Gute dabei. Gruß an Johann auch. Auch schon länger
Danke,
nicht mehr
danke.
gesehen und
Gerne.
gesprochen. Ja, und alles Gute für die Mayflower.
Vielen Dank.
Du möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden? Dafür brauchst du dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de/anmeldung-mail-service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten, aus erster Hand.